Mit wem soll er jetzt reden? Wer wird ihm jetzt noch zuhören? Bisher lebte er in dieser riesigen, pulsierenden Stadt, umgeben von Massen, umgeben von Tausenden von Menschen. Und allen konnte er von seinem ermordeten und wieder auferstandenen Gott erzählen. Aber jetzt ist er hier, hier auf dieser windigen, kargen, leeren Insel. Und die einzigen, mit denen er ein paar Worte wechseln kann, sind diese gelangweilten Wachleute, die sich tagsüber in der Nähe der Unterkünfte befinden. Er wollte ein Menschenfischer sein, ein Missionar und hat auch lange nichts anderes gemacht. Nichts anderes. Aber das ist jetzt vorbei. Wahrscheinlich endgültig. Jetzt ist er hier in der Verbannung, allein mit seinem Gott. Und so bleibt ihm in der Verbannung auf dieser Insel nur eins: zu hoffen und zu beten, dass andere seinen Auftrag fortführen und dass die Bruderschaft der Christen trotz aller Hindernisse, trotz aller Rückschläge irgendwie wächst, wenigstens überlebt. Ich vermute, dass das so die Gedanken und die Gefühle waren, die Johannes durch den Kopf gingen, als man ihn gegen Ende des ersten Jahrhunderts auf die Insel Patmos verbannte. Weil er seinen Gott bezeugt hatte, musste er ins Exil. Er wurde nicht hingerichtet, aber er musste weg. Und auf diese Weise, indem man ihn verbannte, weit weg vom Festland, an die 50 Kilometer entfernt vom Festland, sollte seine Botschaft, sein Herzensanliegen ungehört bleiben. Einige Kirchenväter beschreiben diese Situation. Aber als Christen glauben wir, dass dann dort etwas Gewaltiges geschah. Christus selbst erschien auf dieser langweiligen Insel und er redete mit seinem Nachfolger, mit seinem Freund und schenkte ihm einen großen, umfangreichen Blick, eine große Vision, eine ganze Reihe großer Visionen und gab ihm den Auftrag, das, was er da sah und hörte und fühlte, aufzuschreiben. Heute möchte ich mit euch in diesen, ich würde fast sagen, Film, in diesen visionären Film rein und möchte ein bisschen Anteil haben und das auf uns wirken lassen. Wir werden ein bisschen miterleben, was Johannes damals sah und hörte und vielleicht ja auch mitempfinden, was er gefühlt hat. Ich lade euch ein, die Bibel aufzuschlagen, ihr letztes Buch, die Offenbarung, und dort in Kapitel 7, ab Vers 9. Offenbarung, Kapitel 7, ab Vers 9. Und dort steht Folgendes. Und nach diesem sah ich, und siehe, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen: Das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen. Und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten: Amen, den Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weissagung und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer von den Ältesten begann und sprach zu mir: Diese, die mit weißen Gewändern bekleidet sind, wer sind sie und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen, und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten, noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. In den Versen vor unserem Abschnitt, und wir haben diese Verse jetzt bewusst nicht gelesen, wird Johannes all das Elend der Welt und der Weltgeschichte gezeigt. Gewalt, Not, religiöse Unterdrückung, Katastrophen, die Menschen vernichten sich selbst und sind sehr, sehr erfolgreich dabei. Das ist nichts Neues. Johannes kennt das. Und wir kennen es auch. Unsere Welt erstickt daran. Dann lesen wir, dass Gott am Ende der Weltgeschichte ein für alle Mal festhält, dass sein Volk ist. Also, dass diese Menschen zu ihm gehören. Und das ist eine Bestätigung, an der nichts und niemand rütteln kann. Sozusagen mit Brief und Siegel. Und dann kommt der Abschnitt, den wir gelesen haben. Und wir werden mal wieder an den Thron Gottes entführt und dort wimmelt es von Lebewesen. Und zum ersten Mal sehen und hören wir neben all diesen fantastischen, nichtmenschlichen Wesen auch das, was Menschen sagen und singen. Und diese Menschen, die können nicht anders, als Gott zu loben. Und sie tun das immer wieder. Die Offenbarung ist voll von Liedern. Diese Menschen können nicht anders, als für Christus zu singen. Ich finde an diesem Abschnitt, an unseren Versen, mindestens zwei Dinge, wirklich erstaunlich. Und da möchte ich ein bisschen mit euch reingehen und drauf gucken, weil ich glaube, dass diese beiden Dinge uns einen großen Dienst erweisen können und uns unser Leben, auch unser Leben als Christ, etwas erleichtern können. Johannes sieht eine unzählbare Menschenmenge. Vorher konnte er noch zählen, aber jetzt geht das nicht mehr. Er wäre überfordert. Es sind zu viele. Und diese Menschenmenge kommt, und das sagt Vers 14, diese Menschen kommen aus der großen Bedrängnis. In den apokalyptischen Büchern der Bibel ist das ein Begriff, der immer wieder auftaucht, die große Bedrängnis. Und er bezieht sich dort auf die letzte Phase unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu. Auf den letzten schweren Abschnitt der Weltgeschichte. Also diese unzählbare, diese riesige Menschenmenge kommt nicht aus all den Jahrtausenden der Weltgeschichte, sondern diese riesige, unzählbare Menschenmenge kommt aus den letzten Tagen, aus dem letzten Abschnitt der Weltgeschichte. In der abschließenden großen Krise, von der die Offenbarung immer wieder redet, werden sich so viele Menschen an Gott halten und werden ihn so viele Menschen suchen und ihm vertrauen, dass man ihre Zahl nicht fassen kann. Ich bin immer wieder Christen begegnet, auch Adventisten, die der Meinung sind, also die Menschheit interessiert sich kaum für Gott. Und ganz am Ende, da wird es besonders schlecht aussehen. Da werden nur wenige, nur ganz, ganz wenige nach Gott fragen. Gottes Ernte wird mager ausfallen. Mein eigener verstorbener Vater dachte in diese Richtung. Ich denke mir, wie schade. Wie lebt man mit so einem erfolglosen Gott? Aber spätestens, wenn wir diese Verse lesen und ernst nehmen, dann wissen wir oder ahnen es zumindest, das stimmt ja nicht. Ja, das ist ein Irrtum. Unser Text sagt was anderes. Der Himmel, der wird voll sein. Voll von Menschen allein aus der letzten Phase der Weltgeschichte. Falls wir befürchten sollten, dass die meisten Menschen Gott den Rücken kehren, dann wird uns die Realität glücklicherweise enttäuschen. In unserer Gesellschaft, in den sogenannten westlichen Ländern, da merken wir nicht viel davon. Ja, bei uns in Hessen, in Deutschland, da scheint der Einfluss des Christentums zu schrumpfen. Meistens bringen unsere missionarischen Bemühungen recht bescheidene Ergebnisse, zumindest wenn es darum geht, was jetzt messbar oder zählbar oder darstellbar ist. Aber obwohl das so ist, obwohl unsere Sehnsucht, ja, größer ist als unser Erfolg, Erfolg in Anführungsstrichen, obwohl unsere Sehnsucht größer ist als unser Erfolg, wird uns mitgeteilt in unseren Versen, die wir gerade gelesen haben, dass das Christentum oder besser gesagt das Evangelium einen Siegeszug erleben wird. Gottes werbender Einfluss um das menschliche Herz ist so stark, Gottes Charakter ist so unwiderstehlich, dass es schlussendlich viele geben wird, die diesem Werben und diesem Einfluss nachgeben werden. Ich versuche mich so ein bisschen in die Situation von Johannes reinzudenken. Er kommt aus der Metropole Ephesus, wo er alle Chancen der antiken Welt hatte und genutzt hatte und wird jetzt auf diese Insel gebracht, 50 Kilometer entfernt vom Festland, um ihn und um das Evangelium vom ermordeten und wieder auferstandenen Gott zum Schweigen zu bringen. Und in der Stille und in der Einsamkeit und in seinem Misserfolg hört er, eines Tages wird es so viele von seinen Leuten geben, dass nur Gott sie zählen kann. Zurück zum Text. Die Personen am Thron Gottes, die zeichnet etwas Besonderes aus. Der Text sagt gar nicht viel, aber mindestens eine Sache verrät er. Es heißt in Vers 14, sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Die Offenbarung ist ja sehr, sehr bildhaft in dem, was sie beschreibt. Und hier stoßen wir auf ein Bild, das ja unserer Alltagserfahrung total widerspricht. Blut reinigt. Blut macht doch nicht sauber. Blut macht dreckig. Ja, natürlich ist das so. Aber hier haben wir es natürlich mit einem Bild zu tun. Hier geht es um Schuld und um die Vergebung von Schuld. Und wenn die Bibel über unsere Fehler, über unsere Sünden redet und wie Gott damit umgeht, wie Gott uns von unserer Schuld trennt und wie er sich selbst von unserer Schuld trennt, dann benutzt die Bibel immer wieder dieses Bild. Blut reinigt. Blut trennt uns von unserer Schuld. Wenn es also heißt, dass diese Menschen am Thron Gottes ihre Kleider gewaschen haben, weiß gemacht haben im Blut des Lammes, dann bedeutet das, diese Menschen haben Christi stellvertretendes Opfer am Kreuz und die davon ausgehende Vergebung ihrer Schuld in Anspruch genommen. Das haben sie vorzuweisen. Das bringen sie mit. Sie haben Ja gesagt zum Ruf Gottes, zum Angebot Gottes. Weil sie dieses Geschenk angenommen haben, deswegen sind sie dabei und stehen vor dem Thron Gottes und sind quasi schon im Himmel. Ich glaube, dass etliche Christen und etliche Adventisten die Schönheit, aber auch die Radikalität des Evangeliums noch nicht verinnerlicht haben. Wer weiß, ob ich dazu gehöre? Die Offenbarung redet immer wieder von Menschen, von Christen, die standhaft sein müssen, die in Krisen geraten, die in Versuchung geraten, die sich bewähren müssen, die aushalten müssen. Das stimmt, das tut die Offenbarung die ganze Zeit, sehr oft. Aber diese Standhaftigkeit, diese Treue, dieser Gehorsam zu Gott hat keine rettende Wirkung. Rückblickend aus der Perspektive der Ewigkeit, wenn wir mal am Thron Gottes stehen werden, dann ist nur ein Aspekt entscheidend. Da ist nur eine Frage relevant. Wer hat die Gnade angenommen? Wer war sich bewusst, dass er Gnade braucht? Und wer hat Gottes Gnade und Vergebung und sein Blut und sein Opfer angenommen? Alles andere, unsere Treue, unser Gehorsam, unsere Standhaftigkeit, unser Dienst, unsere Opfer, kommt dort in dieser Szene, in diesem Moment nicht mal zur Sprache. Deswegen, weil das so ist, weil es am Anfang und in der Mitte und am Ende nur um eine Sache geht, rufen diese Menschen, rufen die Erlösten in Vers 10 ja auch, das Heil unserem Gott, oder wie es in einer anderen Übersetzung heißt, die Rettung kommt von unserem Gott. Die Rettung kommt aus seiner Hand. Und nicht aus unserer. nicht aus meiner und nicht aus deiner Hand. Abschließend kann man also sagen, was hier in Offenbarung 7 vor unseren Augen und Ohren inszeniert wird, das ist ein Gottesdienst. Und dieser Gottesdienst ist untrennbar verbunden mit der Bedeutung des Abendmahls. Es ist gut, eine Abendmahlspredigt an einem Sabbat zu halten, an dem man nicht Abendmahl feiert, weil dann mehr Leute da sind. Die Gemeinde, von der diese Verse berichten, die wusste Christi Gabe, Christi Opfer zu schätzen und hat dieses Opfer angenommen. Und wenn wir das lesen und hören und mit diesen Menschen mitschwingen, dann werden wir eingeladen, es ihnen gleich zu tun. Und ein Teil dieser Gruppe, ein Teil dieses Gottesdienstes zu werden. Wir werden eingeladen, uns in die Mitte dieser Menschen am Thron Gottes einzureihen. Auch wir werden eingeladen, anzuerkennen, dass wir Gnade brauchen. Und auch wir werden eingeladen, diese Gnade, diese Vergebung dann anzunehmen. Wer das macht, der darf sicher sein, eines Tages wird auch sie, eines Tages wird auch er dort stehen, am Thron Gottes und zurückblicken und dankbar sein und singen. Amen. Großer Gott, danke, dass du diesem Planeten und jedem Menschen auf ihm nachgehst, bis wir aufhören zu atmen. Danke, dass wir dir so wichtig sind. Danke, dass du ein Universum ohne uns nicht ertragen kannst. Amen.